Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich wollte jetzt gerade sagen, we are back, aber wir waren ja nie wirklich richtig weg, ne? Also weder ich, Gregor, noch der Horst, noch die Eva. Damit erstmal willkommen zu unserer neuen Folge.
Hello, ja.
Hallo zusammen.
Was soll man sagen?
Was soll man sagen?
Der Horst hat ja offiziell jetzt seine Profikarriere beendet. Und danach ist man ja offiziell Rentner. Und wie man so hört.
Im jungen Alter von wie viel Jahren, Horst?
Knackigen
29?
Genau.
Ja, plus 10. 29 plus 10.
Da hat man ja auch als Rentner keine Zeit mehr, ne? Der Horst war quasi nicht mehr da.
Ja.
Er hat erstmal sein Rentner da, seinen Genossen jetzt. Nein, Spaß beiseite.
Genau.
Er wollte nicht gleich in dem Winter sein, ne?
Ja, ich war nochmal im Süden, deswegen hat es ein bisschen gedauert mit unserer Podcast-Aufnahme. Also Schande über mein Haupt.
Nein.
Kann ich nur.
Jedem Gottes Willen, aber es passt ja auch so ein bisschen
nicht nur
in die Zeit. Ja. Also ich habe nämlich gerade geguckt, unsere letzte Folge, die hieß ja, ohne genau zu wissen, was wir da alles im Detail besprochen haben, aber sie hieß ja Saisonbeginn, Saisonhöhepunkt, Saisonende.
Mhm.
Und das war ja so, das war im September und es war ja auch so eine Zeit, wo vieles eigentlich erstmal vorbei war und die klassische Saison so eigentlich gelaufen ist und so ging es uns auch jetzt in der Zwischenzeit, oder? Es war eigentlich so erstmal ruhig und dann kam aber nochmal schon noch so ein paar Rennen, auf die wir noch später so ein bisschen zu sprechen kommen, ja, die aber dann auch wieder gerade bei einer ITU dann für 2022 gelten, ne? Also es war eigentlich Saisonende, also es ist auch eine komische Zeit, das muss man ja auch dazu sagen.
Wenn du was von klassischer Saison redest, ich würde nicht sagen, dass das eine klassische Triathlon-Saison war.
Nee, sowieso gar nicht, ja.
Und irgendwann braucht man ja auch mal eine Pause, ne?
Richtig.
Ja.
Genau,
aber wir waren quasi kurz vor Horsts letztem Rennen, dem Ironman Mallorca, stehen geblieben.
Ja, richtig. War mein letztes Rennen der Profikarriere. Selbst gewählt natürlich. Das hatte ich mir schon im Vorfeld so für mich so ausgesucht, aber es war eigentlich schon relativ früh klar, dass es mein letztes Jahr wird. Man guckt ja dann irgendwann ab Mitte 30, wie so die Perspektiven sind, persönlich, mit dem privaten Umfeld und so. Kennt ihr ja auch. Ich meine, Gregor ist ja schon ein bisschen länger in der Kurzstands-Profi-Rente, will ich mal sagen. Aber er ist ja noch jung und wild. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback in irgendeiner.
Also wenn ich dir mal schon mal von meiner Erfahrung teilen darf, das ist immer so.
Ja, bitte.
Das ist wie so eine, du bist wie so in so einem Schlauchboot, was du nicht steuern kannst. Und diese Comeback-Träume sind wie diese Insel, die du quasi am Horizont siehst, aber du treibst immer weiter weg. Du denkst halt, naja, ich bin ja relativ fit und so, in 10 Paddelschlägen bin ich da. Und am Anfang ist es auch noch in Reichweite, aber irgendwie, ja, dann denkst du, ach naja, gut, fängst du morgen mit dem Paddeln an.
Ja,
und dann merkst du so, jetzt ist die Insel aber noch mal weiter weg. Und so, inzwischen muss man echt sagen, holy meter. Also das ist jetzt echt
bildlich gesprochen auch also hat man ein gutes Kopfkino, weil so Schlauchboot trifft's ganz gut. Also es ist kein Jet mehr oder es ist nichts Schnelles. Es ist eher so ein bisschen, es treibt halt so langsam da rum und man versucht vergeblich vorwärts zu kommen. Es ist halt zum Treiben gedacht, ne, so ein Schlauchboot.
Genau, genau.
Ja.
Also ich mach's natürlich so, wenn ich ins Vereinstraining gehe, dann suche ich mir halt natürlich auch Gegner aus, wo ich mich einfach gut fühle, so, wo ich halt auch meine 10 Jahre Vorsprung und intensives Training einfach noch so ein bisschen für mich genießen kann. Aber ja, zweimal die Woche joggen und ich habe einen Muskelkater hinten in den Adduktoren. Das ist
das sind nicht die
Adduktoren, nicht der hintere Oberschenkel.
Die Hamstrings, ja.
Es ist der Wahnsinn. Also nur zur Vorbereitung, ne? Du musst halt da echt drauf eingestellt sein. Und hängt auch so ein bisschen von der Frau von ab, ne? Wie stark der Verfall ist.
Oh, dann muss ich sagen, wird der Horst dann doch nochmal Profi, weil ich dachte, Horst, deine bessere Hälfte, die steigt jetzt so in deine Fußstapfen und plant vielleicht sogar noch dieses Jahr einen Ironman. Wenn die dich dann weiterhin so mitzerrt, so wie ich Gregor auch immer mitgezerrt habe, mache ich mir keine Sorgen über fehlende Fitness. Dann wirst du eher doch noch mal über ein Comeback nachdenken, früher als du denkst, so.
Ja, guter Hinweis, aber Da habe ich mich schon freundlich verabschiedet, weil ich erstmal keine langen Radtouren bei 8 Grad machen will, wie du schon sagtest, meine bessere Hälfte. Aber die hat jetzt gerade bisschen Urlaub und Zeit und deswegen
soll sie machen,
soll sie
bloß,
machen, genau.
ja.
Happy Wife, Happy Life, oder? Sagt man so schön.
Absolut.
Ja, aber
Zu dir,
genau,
ja.
aber ja, ich war jetzt in Spanien nochmal, aber davor war der Ironman Mallorca, den ich für mich so als letztes Rennen ausgesucht hatte. Ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, 2020 so mein letztes Jahr zu machen, also so in der Planung und so. Und dann kam Corona und dann wurde es jetzt 2021. Wichtig war für mich, dass ich jetzt vor dem 40. Lebensjahr da definitiv für mich den Triathlon-Profi, das Triathlon-Profitum da für mich irgendwo auch abschließe. Weil man auch irgendwo dann mal ja die Weichen für die Zukunft legen muss. Und das hatte ich jetzt schon in den letzten Jahren so angefangen. Und ja, deswegen war das jetzt auch gut zu wissen für mich. Ich kann auf dem Rennen nochmal hintrainieren, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so wie zu den besten Jahren war, weil man doch andere Verpflichtungen hat. Aber war für mich nochmal ein schöner Abschluss. Und ja, ich hätte ja nicht gedacht nach dem letzten Jahr, dass wir da nochmal irgendwo so eine Saison bekommen. Deswegen habe ich die Chance ergriffen und bin nochmal in Mallorca gestartet, da wo ich im Endeffekt die leistungssportliche Karriere ursprünglich mal begonnen habe, mit dem ganz, ganz früh mit dem Landeskader in dem ersten Trainingslager.
Ah, da wart ihr auch auf
Und
Malle
dann,
das erste Mal, oder was so?
ja, das war boah, vor 25 Jahren. Und das ist schon echt sehr lange her. Also da war ich noch natürlich noch ganz jung und ein Küken. Und da war der Daniel Unger sogar noch ganz jung. Der war dann im selben Hotel zum Beispiel in Colonia San Jordi.
ja.
Gregor, du kennst es
Ja,
wahrscheinlich da unten. In, genau, und deswegen schließt sich der Kreis jetzt mit dem Ironman-Rennen und ja, schlimmer geht immer, sage ich mal. Aber es war schon so, ich war schon ein bisschen rührselig am Ende und ja, war ganz nett. Wobei ich im Nachgang sagen muss, also ein Ironman so zum Genießen, weil das hatte ich mir so ausgekoren, ist schon schwer. Dann irgendwann doch, da wird man doch irgendwann müde und naja, aber gut, wollte ich unbedingt so haben und deswegen, ja, aber ja, soll ich was zum Rennen sagen, auch ein bisschen
Das wäre unsere nächste Frage gewesen, ja?
Oder es ist ja zum
Okay.
Beispiel ganz interessant, wenn man mit der Erwartung reingeht, okay, es ist mein letzter Ironman, wie du gerade gesagt hast, ich möchte den auch genießen. Ist ja immer so ein Problem, ne? Wenn man mit zu viel Erwartung, in welche Richtung auch immer, in so ein Rennen geht, kann man auch leicht enttäuscht werden.
Absolut.
ja, erzähl mal, weil Genuss, ja, Ironman passt ja jetzt auch nicht immer so zusammen, ne?
Ja, schlussendlich, also ich hatte schon, also gewisse Ambitionen hatte ich schon. Also ich dachte mir, so die Vorbereitungen waren jetzt nicht die besten, aber wenn es richtig, richtig, richtig gut laufen sollte, dann sollte ich doch nochmal einen Top 10 vielleicht nochmal rausspringen. So war so mein Horizont, aber ich wollte halt jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie alle Messer wetzen. Das war
Ja.
für mich auch klar, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie im Delirium dann über den Marathon gehen. Ja, aber zum Rennen selber an sich, ich meine, die Streckenführung ist ähnlich wie die in den letzten Jahren gewesen, nur dass jetzt dieses Jahr quasi das 70.3-Rennen auch an demselben Tag abgehalten haben und im Endeffekt wurden quasi im Laufe des Tages alle Distanzen auf die Strecke geschickt, was so ein
Boah.
paar Überrundungen ja kam, wobei die Langdistanz natürlich als erstes draufging, aber das hat sich dann beim Laufen nochmal vermengt. Ja, wie auch immer, die Startliste war erstaunlich umfangreich besetzt, muss man sagen. Ich glaube, im Vorfeld war von der reinen Anzahl der Teilnehmer, glaube, es gab kein Rennen, was jetzt mehr Teilnehmer hatte bei den Profis und ja, war dahingehend interessant mit Cameron Wirth und mit dem Christian Hogenhauck, der dann kurz davor ja noch Langdistanz-Weltmeister wurde. Und ja, da waren noch so ein paar Granaten am Start. Und
Auf der ITU-Strecke,
ja,
ne? Also Weltmeister auf der
ja, ja, diese
ITU-Distanz.
gekürzte, ja,
Quasi ja der
stimmt.
einzige Langdistanz-Weltmeister dieses Jahr, kann man ja so sagen.
Ja,
Stimmt.
stimmt, richtig, ja. Und auch natürlich mit den Deutschen Boris und Flo. Das war natürlich schon klar, dass es dann auch ein schnelles Rennen werden kann. Und ja, zu meiner Person, ich bin dann eigentlich dann nicht mit der Prämisse rangegangen, dass ich jetzt dann mit dem Flo mitschwimmen möchte oder kann. Ich glaube, ich hätte auch nicht gekonnt, muss man auch ehrlich sagen. Also vor ein paar Jahren war ich da mit Abstand, mit 3 Minuten Abstand vor der Gruppe aus dem Wasser. Das hat der Flo diesmal so fabriziert. Ja. Aber ich war eigentlich ganz froh, in der Hauptgruppe mitzuschwimmen, um den späteren Sieger. Da schwimmen wir halt sauschnell. Also ich glaube 46 Minuten noch was.
War der Flo, ne?
Aber ja. Nee, der Flo war ja noch schneller.
Nee, ich lese, also 46,03 war der Flo.
Oder 6, ah, dann waren wir 9, okay.
Und was war die Pack zweite Gruppe denn? So 48, ja. 49.
48, ja, 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 genau. Ja, dazu hatte ich es auch jetzt noch in Erinnerung. Ja, genau, aber es war dem halt auch geschuldet, dass das Wasser halt natürlich salzhaltig war und wir mit Neo gestartet sind. Ja. Im Vorfeld eigentlich das Neo-Schwimmen für uns Profis nicht angedacht war, bis dann eine Stunde vorher in der Wechselzone gemeint wurde, ja, jetzt Neo-Schwimmen. Ich meine, das ist im Flo, jetzt für uns auch. Und keiner wusste Bescheid. Also die Rennleitung war so ein bisschen unorganisiert, aber naja, gut, war jetzt so. Und deswegen waren die Schwimmzeiten auch entsprechend schnell. Und wer jetzt da die Bucht da um Alcudia kennt, das Wasser ist ja dort aalglatt. Man schwimmt ja quasi wie so einem großen Schwimmbad. Ja. Richtig geiles Schwimmen eigentlich. Und ja, wie auch immer. Ich war in der großen Hauptgruppe um den späteren Sieger mit Cameron Wirth, war auch dabei, der dieses Jahr irgendwie jetzt auch immer ganz gut überall mitkommt, wie man gesehen hat.
Ja, ja,
auf alle. Und wir waren eine riesen Gruppe aus dem Wasser. Und das hat sich dann beim Radfahren dann am Anstieg zum Kloster Luck dann schon relativ schnell selektiert. Und ich musste dann für mich dann sagen, okay, das ist mir dann auch zu. Also es ist mir einfach zu harsch, das Fahren. Ich bin jetzt nicht rumgebummelt, aber ich hatte auch so 330, 340 Watt am Anstieg und wollte jetzt aber nicht groß über der Schwelle fahren. Und
du wolltest ja genießen, hast du gesagt.
Ja, also am Ende so ein bisschen. Also ein bisschen wehtun darf es natürlich schon, aber ich dachte mir, wenn ich mich jetzt da abschieße, dann wird es am Ende wirklich, wirklich wild. Also deswegen, ja, gut, ist dann so und dann sind natürlich vorne, wurde dann natürlich gemessert und ja, bin dann quasi dann aus dieser Gruppe raus für mein Tempo gefahren. Irgendwann kam dann der Bader Nuts, war jetzt weiter von 2:17, dann im Flachteil, der Boris kam kurz vorher, nee, der kam früher sogar, der kam ja bergan noch. Also es war alles eigentlich noch offen, aber irgendwie dann auch schon geklärt, weil schlussendlich, und das zeigen die Renndynamiken jetzt mittlerweile im Flachen, wird einfach sauschnell gefahren, wenn es solche Gruppenkonstellationen gibt. Also jetzt ohne Windschatten oder so, aber das Pacing ist dann so schnell und da hast du sofort gesehen an den Wendepunkten, du kommst dann alleine gar nicht ran und verlierst halt echt Minuten. Und das ist immer so das Problem für die, sag ich mal, von hinten kommenden, so wie für einen Bader Nuts, der ein Top-Mann ist im Rad- und Laufbereich, aber der war dann quasi chancenlos. Der war eigentlich auf verlorenen Posten und naja, ich war dann auch auf verlorenen Posten, was jetzt, sag ich mal, so vordere Ränge anging. Und ja, dann bei mir, also um das jetzt abzurunden, kam dann doch dann irgendwann der Mann mit dem Hammer, aber irgendwie eher so moralisch. Und dann dachte ich, ach, jetzt wird's jetzt auch kein Top-Resultat. Und dann war für mich dann klar, okay, jetzt machst du das irgendwie durch. Und
wann kam denn der Mann? Wann war er denn so schon beim Radfahren?
So im letzten Drittel. Ja. Der kam dann so im letzten Drittel vom Radfahren. Ja, ne? Das ist der Klassiker. Aber gar nicht jetzt irgendwie energetisch, sondern einfach so muskulär platt. Und dann war ich dann so, ich muss mir jetzt nicht mehr wehtun. Ne? Das war so. Bin dann halt den Marathon dann für mich gelaufen. Also nicht mehr schnell. Also am Anfang schon irgendwie, weil ich dachte, bist im Flow. Aber irgendwann dachte ich, okay, jetzt laufe ich den irgendwie durch. Hab alte Teamkollegen getroffen, also Teamsport for Good, der Thomas Darby aus den USA, der war mit einer Trainingsgruppe an der Strecke, die haben da Party und Pizza verteilt und das war schon ganz witzig, also das war dann ganz nett und ja, so wie zu meinem persönlichen Abfolge beim Wettkampf und ja, ich hätte mir natürlich ein schöneres Resultat gewünscht, aber es war ein schöner Wettkampf und das war für mich jetzt wichtig, das Ganze so ein bisschen abzurunden nach einer langen Zeit und ist dann schon emotional für mich gewesen, wenn man dann das letzte Mal auf so einem roten Teppich dann durchs Ziel läuft und man weiß, man hat ja auch so Rennen noch gewonnen und dann kommt man noch einmal drüber. Aber mir war dann auch klar, okay, ich brauche es jetzt erstmal nicht mehr, ne? Das ist auch klar. Weil viele danach gefragt, oh ja, okay, nächstes Jahr aber dann als Amateur oder so. Ich so, nee, das sicherlich nicht als Amateur werde ich sowas erstmal nicht machen. Deswegen. Aber das kennt ihr vielleicht auch, weil wenn man das so lange gemacht hat, will man sich ja nicht mit seinen alten Leistungen vergleichen und vor allen Dingen auch nicht dann den den guten Amateuren dann vielleicht auch irgendwie das Rennen madig machen. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Und es gibt ja andere Dinge, die man nach dem Rennen machen will. So viel zum Thema Laufen, weil ich habe für mich auf die Prämisse geschrieben, nächstes Jahr auf alle Fälle so ein Marathonprojekt anzugehen und in
okay.
voraussichtlich in Berlin mal so einen richtig schnellen Marathon zu laufen. Also unter 2:30 oder so. Das war so. Weil jetzt bin ich noch in dem Alter, wo das halt noch so geht, denke ich mal.
Und, du kommst jetzt in das Alter, Horst.
In das Chanel jetzt. Flanagan, die läuft es ja,
ja
sechsmal
jede
in Folge,
Woche.
Aber, ja, genau. Aber ja, da, ein paar Projekte bleiben jetzt am Start und mache jetzt im Triathlon ja weiter als Coach. Und also wer Coach braucht unter meiner Webseite, könnt ihr gerne mich buchen. Kleine Eigenwerbung. Ansonsten
oh yes.
ja, bin ich ja trotzdem noch an der Strecke.
Ja, an der Strecke und dann zu Fuß auf der Strecke, ne?
Ja.
Genau.
Solche Projekte genau. musst du auch auf jeden Fall vornehmen, solange die Fitness noch da ist. Also ne, ja, solange du noch absolut. Quasi davon zehren kannst, dass du diese ganzen Trainingskilometer hast. Aber ich konnte es auch, also so diesen Gedankengang super gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist dann auch so der genau der richtige Moment zu sagen, okay, das war es für mich, wenn das geht einem denn mehr genauso, wenn man sagt, okay, das wenn man sagt, okay, man ist ja moralisch gebrochen und das heißt gebrochen, ne? Oder man sagt, okay, das war es jetzt für mich. Und das ist ja dann auch irgendwo so ein Zeichen, dass dieses, dieser Heißhunger, dieses Feuer, ja auch einfach, denke ich mal, so da ist, ne? Man ist dann einfach auch mit den Sachen zufrieden, so wie sie halt kommen, und sagt so, ja, komm, das, lass mal schon. Lass mal 5 gerade sein, und, das ist dann halt auch perfekt, dann zu sagen, okay, jetzt passt es, ich habe mich jetzt irgendwie genügend ausgetobt und so, und das kann ich sehr gut relaten mit, das ging mir dann letztendlich auch so, ja.
Ja. Aber ich finde es auch wichtig, also nicht jeder kann das, ja. Also selbstgewähltes Karriereende ist auch immer gut, denke ich mal. Manche sind dann durch eine Verletzung irgendwie nicht mehr imstande oder wegen anderen Dingen. Deswegen war es aus meiner Sicht auch wichtig zu sagen, okay, ich setze mir einen Endpunkt und das ist dann für mich klar. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, andere hören auf, weil sie nicht mehr in irgendwelchen Kaderstrukturen sind oder weil die Sponsoren nicht mitmachen oder sonst was. Oder verletzt sind, wie gesagt, aber das war ja alles nicht der Fall, deswegen, ja, ist es dann, also ich werde auf deinen Rat zurückkommen, Greg, wenn ich in die erste Nostalgie-Phase komme, die ich noch nicht habe momentan, aber die sicherlich demnächst kommen wird, wenn ich die Wettkampfrennen sehe und die Bilder dazu sehe.
Ja, klar, also das wird aber noch ein bisschen dauern, also bis man auch so diesen, ich sag's mal, den ganzen Rattenschwanz da vergisst. Das passiert schon, würde ich sagen. Also, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel WTS schaue, dann komme jetzt so langsam nach wie 5, 6 Jahren immer mehr in die Situation, wo man sagt so, oh, geiles Rennen und so, ah, das macht schon Spaß, ne? Ah, das ist schon cool, ah, cooles Venue und so, und mich vielleicht in der nächsten Minute erst daran erinnere, ja, okay, aber zum Beispiel Martin van Riel zum Beispiel, mega beschissene Anreise hatte dort, wurde dort aufgehalten, oder nee, Hayden Wild war das, ne, nachts um 3 hängt er da irgendwo rum, vorher sind sie irgendwelchen jetzt noch gerade Quarantäne, dann haben sie dort das und so, haben auf das verzichtet, denn wenn man es verfolgt, jeder hat auch immer ein Scheißrennen und du weißt ganz genau, was er da geopfert hat und zu Hause wartet eigentlich die Partnerin und du hast dann da, das ist natürlich, muss ich schon sagen, das verblasst natürlich ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen mehr erinnern, aber dafür habe ich ja am Anfang des Podcasts geschrieben, ist die Insel ja inzwischen so weit weg, dass ich ganz genau weiß, okay, leistungstechnisch müsste ich so viel, wenn das Alter jetzt nicht wäre, ne, und man und die Biologie man beiseite schieben könnte, müsste ich nochmal so viel investieren, um wieder dahin zu kommen. Das ist absolut. Und das möchte man auch nicht. Und das ist ja jedes Mal, spätestens nach einer Woche wäre auch da meine Moral gebrochen, das nochmal so durchzustehen, wirklich so kompromisslos zu sagen, okay, jetzt nochmal dorthin und alles und ja.
Ja, dahin.
Ja, ist aber interessant, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie gesagt, von guten Amateursportlern oder halt irgendwie Fans des Sports und so und das ist natürlich klar, manche verstehen nicht so das Mindset von einem Profi, dass man dann sagt, okay, jetzt ist auch gut, ne? Also ich habe das früher dann manchmal auch nicht verstanden, wenn dann Athleten aufgehört haben und waren auch vielleicht teilweise auch, hätten vielleicht noch richtig gute Jahre vor sich gehabt und aber klar, wenn man es für sich dann beschließt und dann genug hat und es auch lang gemacht hat, ich meine, Gregor, wir haben auch teilweise Bundesliga-Rennen zusammen bestritten, hatten das ja mal in einem Podcast erwähnt, ich am Ende meiner Bundesliga-Zeit, du warst mittendrin, es ist schon ewig her, also das sind ja Triathlon-Bundesliga hat jetzt irgendwie so einen Rückblick gemacht. 2004, Gladbeck-Bundesliga mit Frodeno und Co. war ich in der Mannschaft und 2004. Das
sind bald 20 Jahre.
Also wir reden hier von nicht 2014, wir reden von 2004.
Ja.
Erste Bundesliga. Also das ist jetzt nicht einfach mal irgendwie, es war vor 3 Jahren, sondern das ist schon, das ist Jahrzehnte her. Dafür erschrecke ich mich selber, weil
dafür siehst du ziemlich gut aus.
Dafür
siehst du ziemlich gut aus, so, wenn man mal überlegt. Oh,
das ist sehr nett, sehr nett. Das Kompliment gebe ich euch gerne zurück, weil ich glaube, der Sport hält uns dann doch jung, wenn man dann nämlich Gleichaltrige, die nicht im Sport sind, so sieht, dann denkt man so, okay, war doch gar nicht so schlecht, dass man da so lange aktiv war.
Ja, aber ich kann es auch total verstehen, wenn, wie ihr beide jetzt gesagt habt, okay, das ist jetzt ein Schlussstrich, ne? Und ich kann das jetzt irgendwie auch nicht mehr länger und es ist selbst gewählt, das ist ja auch, finde ich, schon sehr, sehr schön, wenn man diese Möglichkeit hat. Und wie du sagtest eben, viele verstehen das jetzt auch nicht so ganz und so, da denke ich manchmal so, ihr seid halt während der Profikarriere immer all in gegangen. Und halt nicht, man trainiert nicht, du jetzt Horst, auf einen Ironman im Jahr, wo man sich als Age-Grouper ja mega drauf vorbereitet und aber auch super drauf freut, so, ne? Man macht ein, vielleicht zwei oder sowas und noch davor so ein, zwei, 73 oder sowas. Aber man hat ja so einen Hauptwettkampf und fokussiert sich da drauf und freut sich richtig. Und ich meine, als Profi ist es halt dann schon so, ja, du hast das alle paar Wochen letztendlich. Ein Ironman jetzt auch nicht so, aber gut, frag mal Cameron Worth, der vielleicht dann schon. aber man kann halt auch irgendwo mental, oder nicht jeder Mensch, es gibt ja Profis, die sind wirklich jahrelang dabei, aber mental immer an so ein Limit auch zu gehen und sich bis zum Letzten halt zu quälen. Ich denke manchmal, gerade bei dir, Gregor, du hast das kommt, aufgebraucht. Ja. Also dein immer so ans Limit zu gehen und sich wirklich maximal zu quälen und das ist irgendwann, da ist dann zu Ende.
Das ist wirklich gut gesagt, diese geistige Kraft irgendwie auch, ne? Das ist halt teilweise gar nicht so das Körperliche. Ja. Manchmal ja auch, dass irgendwo.
Das ist natürlich, ne?
Aber gerade so diese geistige Kraft ist halt irgendwie unterschiedlich anscheinend, ne?
Oder andere können das. Ja, anders oder für die ist das vielleicht nicht so die Challenge und dafür kämpfen sie mehr mit Verletzungen und haben da irgendwie so schneller ein Limit.
Ja.
Das ist halt, ja, dann immer so.
Ist vielleicht auch unterschiedlich. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass ich immer sehr viel mentale Kraft gebraucht habe in den Wettkämpfen, einfach weil ich auch in diesem Jagdmodus immer war, ne? Also ich musste ja quasi immer von hinten quasi kommen, schwimm vorbei, dann wirst du nebenbei natürlich immer ausgelacht. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Ich weiß, du musst von Schwimmen hinten kommen und so. Dann bist du halt gerade auf der Kurzdistanz
eher
in der Verliererposition. Und dann musst du halt irgendwie schauen, kriegst du noch irgendwie hin mit der Gruppe, dass du ranfährst und so weiter. Und dann, also ich finde, das war mental immer sehr, sehr fordernd, über das ganze Rennen mit wenig belohnenden Situationen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt mal, es ist gerade hart, aber ich bin gerade in der Ausreißerposition, gerade voll geil vorne an der Spitze des Feldes oder so. Sondern du musst halt immer so
Ich musste gerade schmunzeln, weil ich, wie du sagst, in diesem Jagdmodus und immer in diesem Fighter, ich musste gerade an Hamburg denken, der Staffel, wo dann eine Penalty war und die musstest du dann aussitzen, kurz vor der Finishline in Hamburg beim Relay.
Ja.
Und dann wurdest du, da gibt es so ein Foto, da halten die dich so zurück, also du bist wie so, die mussten nicht richtig aktiv so krass festhalten, damit du da nicht schon vorher rausgeprescht bist und dann kamst du über die Ziellinie, hast dann irgendwie noch so ein, das war glaube ich auch ein Zielsprint und danach hast du die Schelle bekommen.
Aber was hat denn das jetzt damit zu tun?
Aber das ist so, das kann man halt nicht für immer, weißt du? Es war halt, das war mental schon immer sehr hart. Das letzte Hemd gegeben, Jäger und was weiß ich, über die Finishline dann so Schelle.
Ja, das heißt Jäger geht jetzt fast schon beschuldigt, ne? Aber das ist, habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, das ist vielleicht auch nochmal, hängt vielleicht auch damit zusammen, ne? Wie viel, was man so, wie auch man mental aufgestellt ist und so, dass man das über Jahre macht.
Ja. Aber gut, der Horst war immer eigentlich vorne dabei. Also der kam, du warst ja eher der Gejagte. Nicht der Jäger.
Ja, mindestens auch im Schwimmen, ja. Das war, ja. Ja, das ist natürlich immer so eine andere Ausgangssituation, aber von der Psyche her ist es ja trotzdem irgendwo, sitzen wir da alle in einem ähnlichen Boot, ne? Weil man dann Erwartungen hat und will sie vielleicht erfüllen. Und diese mentale Energie, die man dann vielleicht in den jungen Jahren der Karriere hat, die wird natürlich da auch irgendwie nicht weniger, aber muss dann um die zu aktivieren, braucht man da einen größeren Aufwand. Das ist bei so ganz jungen Athleten, ich sehe das ja bei uns hier im Verein mit den jungen Wilden, die sind natürlich immer heiß. Es kennen wir ja von uns, ne? Früher hast du nur noch an Triathlon gedacht, da wolltest du nichts mehr anderes machen als 18, 19-Jähriger, da war dir alles egal. Ja. Da wolltest du nur noch Triathlon machen. Jeden Tag, jede Nacht davon träumen, also alles. Und deswegen, irgendwann wird man ja auch reif und dann umso bemerkenswerter, wenn du dann halt gestandene Athleten siehst, wie so ein Frodo, der dann nochmal älter ist, ja, und dann sich auf jedes Jahr, zumindest punktuell, sich so noch motivieren kann. Also da habe ich jetzt, das sehe ich auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel, muss ich ganz
ehrlich sagen. Ja, absolut, ne?
Ja, also auch früher mit meinem ehemaligen Teamkollegen Timo Bracht, der dann auch, glaube ich, bis 41 oder 42 noch Wettkämpfe gemacht hat. Hinten raus hat man auch gemerkt, da ist er nicht mehr vielleicht ganz so wie zu seinen Top-Jahren, auch vom Mindset, aber trotzdem da noch den so alles in die Waagschale zu legen, musst du natürlich auch noch können. Das ist
Oder auch also, gerade weil du den Timo ansprichst, der ist ja auch jetzt noch, ne, was der teilweise für Radtouren macht. Der nutzt jetzt auch, jetzt wo die Tage kürzer werden und vor der Zeitumstellung, da hat der auch noch mal irgendwie so ein Odenwald-Durchquerung, so ein 300er da knapp gefahren oder sowas, ne? Also der ist ja auch nicht müde oder so. Oder also wenn Gregor da, der schüttelt gerade mit dem Kopf, du würdest nie.
Ich habe gar nichts gemacht.
Nee, ach so, dann habe ich es miss.
Ich sitze unschuldig.
Du hast so komisch deinen Kopf so
bewegt. Also ich stütze meinen Kopf auf, ja. Ich bin so.
Aber das ist interessant, weil so
mental so müde auch.
So Ideen habe ich aber auch, dass man dann irgendwie, um so das Feuer noch am Leben zu halten, also ich meine, aktiv bleibt mir immer. Man bleibt der Sportler das Leben lang. Aber dass man da mal so ein paar crazy Events nochmal sich irgendwie ausdenkt, die normalerweise vielleicht auch irgendwo schwachsinnig wären als aktiver Leistungssportler, aber die man jetzt machen könnte. Deswegen, da denke ich halt auch so an ein paar Sachen wie einem 300 Kilometer Gravel Event bei uns im vor der Haustür gibt's sowas. Also so Sachen fixiere ich jetzt schon an. Ob ich es dann mache, ist die andere Frage. Und ich meine, Gregor, der wird sich jetzt schon denken, ja, Horsti, warte noch mal 3 Monate. Wer weiß, wie du dann drüber denkst. Aber momentan nehme ich so ein bisschen den Laden mit. Mal schauen, wie weit sich das jetzt entwickelt im nächsten Jahr.
Aber sag mal so kurz, vielleicht, weil du gesagt hast, wenn jetzt nächstes Jahr wieder Rennen sind und du klickst dann auch zurück, wo du selbst vielleicht schon am Start warst und schaust das so jetzt aus der Ferne oder als Zuschauer halt an. Was war so das schönste Rennen, der schönste Wettkampf, den du jetzt so, der dir spontan einfällt?
Ja, gibt's eigentlich, also da waren einige dabei, aber das ist für mich persönlich aufregendste Rennen, sagen wir es mal so, vom Abenteuereffekt her, war Ironman Western Australien 2012 für mich, weil das war, ja, da war ich dann Gesamtzweiter auch, aber das war eigentlich aus der Not gedrungen, so ein Backup-Rennen, nachdem ich beim Ironman Cozumel irgendwie dehydriert da rausgenommen wurde, bin ich dann kurzfristig dahin geflogen und das war für mich so das schönste Rennen, weil du warst dann so nochmal für dich, war eine geile Location, super coole Strecke, natürlich ein cooles Rennergebnis. War im Dezember, war nochmal die Sonne nochmal irgendwie mitbekommen und wie gesagt, ein fremdes Land, alleine unterwegs gewesen dort vor Ort und das war so für mich so Ironman Busselton, für mich persönlich glaube ich so das Highlight aller Rennen,
cool,
würde ich sagen. Das Rennen war cool, die Reise war cool, der Grund war auch irgendwie witzig, warum, und dann das Ergebnis war umso besser.
Also wo du auch die schönste Erinnerung dann hast. Fällt dir spontan ein Rennen ein, wo du, hast du spontan so ein Horrorrennen, wo du sagst, oh, da hat irgendwie gar nichts geklappt, irgendwie nur Chaos, shitty Unterkunft.
Da gab es einige, aber wenn ich jetzt mal so ein Highlight rausnehmen würde, wäre wahrscheinlich Moment, das muss ich jetzt, das habt ihr mich jetzt auf dem.
Ja, das ist immer fies, ne? Weil so, da wird immer so gekitzelt.
Ja, also gut, doch. Ist gar nicht so lange her. Das war Ironman 70.3 Marrakesch vor 2 Jahren. Das war eigentlich mit Abstand das bescheuerste Rennen, beschlimmste Rennen überhaupt.
Oh nein.
Angefangen von der Reise, dann von der Streckenführung, dann von der Organisation mit Fahrrädern auf Lastwagen aufgeladen, dann, wie gesagt, Katastrophe, Strecke mitten im Verkehr, bis hin zum unglücklichen Sprintfinish, dass ich dann verloren habe, um das letzte Preisgeld Platz irgendwie, und dann noch die Abreise mit Magen-Darm, so richtig derbe, im Flieger nur noch die Toilette im Fokus gehabt und dann, also das war so das Schlimmste, Übelste, das auch darauf kann ich verzichten. Ansonsten muss man aber nicht sagen, der Grundtenor war ich immer bei allen Rennen gut, aber da, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Das Gute ist ja bei den, zumindest bei den Großveranstaltungen hat man zumindest immer einen gewissen Standard. Aber klar, die Orga vor Ort oder die Anreise kann halt immer so ein bisschen scary sein. Und ich meine, in Kolumbien bin ich auch gestartet, da war die Anreise auch ganz strange, aber das Rennen war sau cool wiederum. Ne? Also deswegen, aber wenn ich in ein Rennen sehen würde, was von Anfang bis Ende echt blöd war, dann war das 70.3 Marrakesch. Mhm. Braucht keiner hinfliegen. Tipp von mir, braucht ihr nicht hinfliegen.
Gibt's den überhaupt noch?
Den haben sie wieder verschoben. Also die, glaube, die rechnen mit nächsten Jahr, aber ja.
Ich habe vorhin gerade so gesehen, es gab letzte Woche ein 70.3 in Tiberias. Das ist in Israel, so 100 Kilometer nördlich oder so 100, 200 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Und da bin ich, wann war das? 2019, im Marathon gelaufen, ohne mich jetzt so direkt davor mit Tiberias und diesem Ort da zu beschäftigen. Und als wir dann dort waren und diese Strecke einfach nur der Oberhorror war, weil halt auch irgendwie für einen Marathon viel zu viele Höhenmeter, ich wollte eigentlich unter 3 Stunden laufen und es ging halt irgendwie gar nichts, ne? Und da habe ich nur so gedacht, oh Gott, ich würde da niemals zu so einem 70.3 hin. Aber vielleicht ist es ja sogar ein cooles Event, aber es fällt mir nur gerade.
Ja gut, es ist natürlich, es war natürlich ein bisschen getrübt, ne, die Erinnerung.
Wenn man das mit so Erinnerungen dann da verknüpft, weil normalerweise würdest du sagen, oh ja, geil, gut, zur jetzigen Zeit vielleicht auch nicht unbedingt, würde man jetzt nicht so nach Israel fliegen mit so einem guten Gefühl. Ja, aber auch so von der politischen Lage meine ich.
Ach, sag mal so.
Mit so einem guten Gefühl, wie wir noch vor 2 Jahren.
Auch damals war schon so, das war ja, du bist ja wie so eine Wendepunktstrecke und du bist ja bis an die syrische Grenze quasi wie gelaufen und dann war ja so ein Wendepunkt und dann zurück.
Aber da wollte man ja gern mal hin, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, gut, auch jetzt unabhängig von Corona, ob ich da jetzt gerne hinfahren würde.
Aber es war, glaube ich, hauptsächlich auch getrübt wegen, weil der Marathon war an einem Freitagvormittag und dann war ja Schabbat.
Ich glaube, das war für dich eher.
Nee, es war Samstag, oder?
Nee, es war Freitag.
War Freitag und dann war irgendwie Schabbat und dann gab es einfach nichts mehr. Es gab nichts zu essen. Und das ist ja wirklich so, ne? Also das ist nicht so wie bei uns, dass man halt irgendwo noch an der Tanke was bekommt. Es gibt einfach gar nichts mehr. Also
die Tanken haben auch zu. Wir hatten Glück, dass wir noch Benzin hatten. Aber ich glaube, das ist für dich eher getrübt, weil du hast halt auch gedacht, wir gehen heute Abend halt geil essen.
Geil essen.
Es gab halt nichts, außer ich habe dann so einen alten.
Ich die ganze Zeit so Streckenpostenbetreuer. Ich und so, und dann wollte schön Belohnung, nix da.
Ja, ich habe dann abends, war unser Abendessen, weiß ich noch, habe ich so einen alten, vergammelten Riegel, den man immer mal so in den Tiefen des Koffers findet. Das war so unser Abendessen, das haben wir uns dann geteilt.
Ach Gott.
Ja, gut.
Aber interessant. Ja, was so Locations angeht, weil man hat ja oftmals so Bucketlist-Rennen vielleicht, die man machen will, also zumindest auf der Non-Drafting-Strecke.
Ja, also Marrakesch, wie du sagst, ne? Da hätte ich auch mal Lust auf Marrakesch.
Ja, habe ich auch damals ausgewählt. Ich hatte mir überlegt, okay, entweder Challenge Cape Town oder 70.3 Marrakesch und Kapstadt war ich schon häufig. Und da dachte ich, ja komm, Marokko warst du noch nie. Aber es gibt immer noch Sachen, die hätte ich gerne gemacht noch als Profi. Ich weiß nicht, Gregor, hast du da auch mal so Rennen gehabt, wo du gesagt hast, oh, das Rennen will ich unbedingt machen als Triathlet, hast aber nicht irgendwie bewerkstelligen können? Ist auf der Kurzdistanz halt eigentlich schwierig auf der ITU.
Ja, also Zirkus, ne? Olympia jetzt mal ausgeschlossen. tatsächlich schwierig, weil also mich hätte jetzt nicht so irgendwie so ein Ironman-Rennen gereizt oder so, wo jetzt so ein Angebot da war. Und an sich von der Kurzdistanz her bin ich ja eigentlich in allen Rennen, die ja angeboten wurden, gestartet. Insofern hatte ich jetzt nicht so, irgendwie, dass ich sage so, oh ja, Bucketlist oder so. Aber ganz klar hast du natürlich irgendwie auch so Rennen, wo du halt sagst, da bin ich gern gestartet oder da bin ich lieber gestartet als jetzt irgendwie in anderen Rennen oder so. Und da weiß man immer gar nicht, wie man das so verknüpft, ne? Also ich bin zum Beispiel immer Stockholm immer sehr gern gestartet, hatte dort auch mal gute, beziehungsweise auch mein bestes Ergebnis unter anderem, ob man das einfach unterbewusst damit so verknüpft und dann da irgendwie so sagt, so, oh, da bin ich ja besonders gerne. Oder, keine Ahnung, Abu Dhabi zum Beispiel war ich irgendwie immer nicht so gerne. Vielleicht auch, weil ich da einmal im Vorfeld gestürzt bin im Training, weil da halt irgend so ein Typ mir quasi vors Rad gelaufen ist und dann irgendwie so mit einer halben Gehirnerschütterung nachts da rumgekotzt habe und aber irgendwie hat auch generell so irgendwie Abu Dhabi gibt mir irgendwie nichts, irgendwie so tun, diese Wolkenkratzer in der Wüste, damit kann ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und da hat man immer so Sachen, und das verknüpft man immer so auch so ein bisschen mit dem Wettkampf, ne? Also, oder mir ging es immer so, dass man dort, wo man irgendwie auch gerne war, irgendwie auch mit einer ganz anderen Frische so in das Rennen gestartet ist.
Ich hätte gedacht, der Horst sagt jetzt beim schönsten Wettkampf Ironman Kalmar, hätte ich eigentlich fast gedacht.
Stimmt, das war ja so dein.
Ja. Wie ordnest du denn den ein? Oder wie ist der denn so im Rückblick?
Das war auch ein cooles Rennen, aber ich meine, natürlich, wenn man da irgendwie gute Ergebnisse hat, war ja zweimal dort und einmal gewonnen und einmal Dritter, aber dann ist es nicht immer ein cooles Rennen, aber von dem Gesamtpaket war das auch, gehört zu den Top 3, definitiv. Ja. Aber das coolste, Abstand das coolste Rennen war definitiv Australien, weil es halt einfach auch so ein Abenteuer-Trip war. Mhm. Ne? Aber Kalmar war definitiv auch eins der super schönen Rennen. Mhm. Aber wegen Bucketlist-Rennen, weil auf der Kurzdistanz oder beziehungsweise auf der Non-Drafting-Distanz, egal ob kurz oder lang, gibt es da so ein paar Klassiker und ich dachte mir immer so, einmal willst du sowas wie Wildflower starten. Also ich meine, weiß nicht, ob ihr das sowas.
Ah, siehst du, sowas verfolge ich so gar nicht. Also, oder solche Rennen sind mir irgendwie so vollkommen Latte.
Ich weiß. Das ist natürlich auch speziell, weil dieser Wildflower, das ist so einer der ältesten Triathlon überhaupt auf der Welt. Deswegen ist es natürlich so interessant. Es hat ja dieses Woodstock-Flair. Ja. Da wird ja gecampt und so. Deswegen war das für mich immer so interessant, eigentlich da mal so ein Rennen zu machen. Aber es gab nie eine Gelegenheit, immer im Frühjahr terminiert. Dann müsstest du eigentlich dort eine Rennserie machen. Und was ich auch nie geschafft habe, aber du schon, auch häufig, irgendwie Rennen in Asien zu machen. Ich habe kein Rennen in Asien irgendwie absolviert.
Hast du nie so die Asien-Punktetour gemacht? Hawaii-Slot nochmal in Asien irgendwo holen?
Nee. Also ich wollte immer mal Phuket machen oder Ironman, Ironman Malaysia, ist schon heißes Rennen, aber als irgendwas da in dem asiatischen Raum.
Das war immer der Matthias, ne?
Matthias Gonzalo hat da mal viel gemacht. Also Asien ist auch mal geil, also weil du hast einfach da irgendwie nochmal so, die Mentalität der Menschen ist irgendwie schon ziemlich freundlich. Mag ja auch von mir aus oberflächlich sein oder so, keine Ahnung, aber man hat irgendwie so das Gefühl, okay, das gerade wenn irgendwie so ein Hotel oder so da involviert ist oder so, in Japan oder in China, das sind ja so die beiden Rennen, die beiden Länder, wo ich den Rennen gemacht habe, da hast du immer das Gefühl gehabt, oh, für die ist nochmal so eine extra Ehre und dann da irgendwie Hotel sein zu dürfen mit Ausrichterhotel oder, und also es war schon immer ein cooles Feeling. Einige Leute ist halt immer so, man hat ernährungstechnisch war es teilweise schwierig. Also so, teilweise auch das Training vorher, also ich kann jetzt nur hauptsächlich über Yokohama sprechen, was ja so also in diesem ganzen Distrikt Tokio und so ist. Peking war ja aber genauso. Also, wo trainierst du halt vorher? Das ist halt immer so ein bisschen tricky. Laufen geht gerade noch so, schwimmen hast du deine Slots, aber spätestens beim Radfahren ist heute auch nicht mehr ganz so schlecht, weil du ja diese tragbaren Rollen ja überall mit hast und so und du dir ganz gut behelfen kannst. Aber damals hat man es irgendwie schon nochmal so ein bisschen versucht, in irgendeinem, keine Ahnung, sich so ein Industriepark, Hafen rauszusuchen und dann da rundherum zu fahren. Und das war dann immer so semi-geil. Und dann natürlich mal so ein bisschen die Ernährung. Also man hat sich ja doch mal so Gedanken gemacht, wo gehst du jetzt essen, was kannst du essen, haust jetzt wirklich nochmal, was du zu Hause nicht so machst, nochmal das Curry rein oder so, ne? Und ich bin immer nach dem Rennen nochmal ganz gerne so in Restaurants reingegangen, die halt eher typisch waren. Vorher hat man halt die Pizzeria aufgesucht, auch wenn du halt irgendwie in Asien warst, ist halt ein bisschen schade, aber und dann auch, das ist das Essen qualitativ halt meistens dann im Hotel, wenn es westlich angepasst ist, dann einfach nicht so gut. Weißt du, dann kennen sie halt so, da haben sie ihr Labbertoast und ein bisschen Marmelade und das war's dann. Und man wäre, und ich glaube, das hätte ich vielleicht im Nachhinein, na wohl, weiß nicht, ob ich mutiger gewesen wäre. Ja, vielleicht ist es auch Schwachsinn. Aber trotzdem würde man sich mehr darauf einlassen, hätte man mehr davon gehabt.
Das musst du jetzt nochmal machen, Gregor. Jetzt, wo du so auf dieses ganze asiatische Essen auch so stehst.
Ey, ich find's voll lecker und
du
so.
Willst,
und
wenn, also das will, ist halt, er will dauernd halt, Reis und Miso.
Ganz ehrlich, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, als Age-Gruppe oder so, wenn du dir halt so ein, da kannst du was viel mehr machen, weißt du, so ein Bucketlist-Rennen raussuchen und dann auch viel mehr so sagen, okay, ja, und nochmal, oh mein Gott, und wenn es dir den Magen zerhaut oder so, dann nicht so schlimm.
Naja, ist trotzdem blöd.
Ja, ist blöd, aber ne, denn da überwiegt ja trotzdem so mehr der Urlaubsfaktor, aber.
Ja, das stimmt schon. Also ich war in Kolumbien, da wollten die mir irgendwie in der Woche davor so Ceviche andrehen. Kennt ihr das? Das ist so roher Fisch. Mhm. Isst man ganz häufig in Südamerika. Mhm. Aber 50% Chance, dass du da wirklich Magen-Darm bekommst. Und dann dachte ich, nope. Das hebe ich mir auch nicht für den Rückflug auf, weil
die Toilette im Flugzeug ist nicht werden. So geil. Ja.
Ja. Ja, aber klar. Aber in Asien, ich mein guter Kumpel Dylan McNeese, ehemaliger Profi-Triathlet, der jetzt bei der PTO ja da mitwirkt, der hat mir gesagt, die Neuseeländer hatten immer die Vorgabe in Asien, die waren ja häufig irgendwie durch diese ganze Asia-Cup-Geschichte und die Nähe von Neuseeland da in die asiatischen Räume, ja, immer angehalten, bei McDonald's zu essen. Weil da wussten die, das ist irgendwo safe, das Zeug ist abgepackt, ja, das war immer dasselbe. Läufst nicht Gefahr, irgendwie den Magen zu ziehen.
Ja, das ist genau das, was ich meine, ne? Also irgendwo, klar, es gibt die Ketten und du kannst auch irgendwo in Asien und selbst in China irgendwie von mir aus in irgendeinem, wie heißt das Sandwich-Ding? In ein.
Ich war noch nicht in China.
Nein, hier, wie heißt denn hier so?
7-Eleven.
Nee. Nicht 7-Eleven, nicht Starbucks. Egal.
Ich kenne deine Ketten nicht, wo du gerne hingekommen.
Egal. Jedenfalls, also du gehst halt in solche Ketten und dann ernährst du dich da irgendwie und das ist vielleicht auch gar nicht so das Gesündeste, aber das ist halt irgendwie etwas, was du kennst, wo du denkst, okay, da verderbe ich mir den Magen nicht. Ich habe auch einmal mega Ärger bekommen bei einem Weltcup in Monterrey in Mexiko.
Ey, da war ich auch schon.
Warst du auch schon? Monterrey, Mexiko? Aber halt, Ironman wahrscheinlich.
70.3, ja.
Und also im Vorfeld wurden wir auch viel gewarnt, von wegen, naja, auch viel Drogengangs in der Nähe und so. Und wenn ihr euch bewegt, dann nur Taxi nehmen und dann auch wirklich das Taxi vom Hotel rufen lassen, nicht in irgendein Taxi, was ihr nicht kennt, einsteigen und dann zum Schwimmen fahren und so weiter und so fort. Muss man sich auch so ein bisschen anpassen. Das Hotel war auch so semi, würde ich sagen. Und dann haben wir, also es war vor dem Wettkampf, war offizielles Schwimmen am im Schwimm-Event. Das war ja auch so ein komischer Kanal, so ein künstlicher Kanal mitten in der Stadt, wo du quasi so direkt daneben entlang gehen konntest. Und ja, ich hatte halt mega Hunger, ey. Ich hatte mega Hunger irgendwie, weil auch das Essen war da jetzt auch nicht so richtig und dachte, oh ey, wenn jetzt, das dauert noch ewig, ich brauche jetzt was zu essen. Dann war halt so ein Stand, so ein Enchilada-Stand, whatever, der hat halt irgendwie seine Fladen und dann so mit Käse überbackenen Mais und sonst was so in diesen Fladen reingehauen und ich bin halt da hingegangen und es war halt so ein richtiger ramschiger Imbiss, ne? Und ich habe gedacht so, ja, war noch relativ jung, naiv und unbedarft und hab da was geholt, hab da was gegessen, hab mich wieder zu meinen Boys und Girls gesellt und der Wolf von Bott war als Trainer damals mit und hat gesagt so, ey Gregor, ohne Scheiß, wenn du jetzt irgendwie Magen bekommst und im Weltcup nicht starten kannst, ich zieh dir so die Ohren lang, das kannst du dir nicht ausmalen. Und da bin ich erst auf die Idee gekommen, war vielleicht gar nicht so klug. Ist aber alles gut gegangen.
Ja, okay.
Glück gehabt.
Ja, ich kenne Monterrey. Oh Gott, das war so ambivalente Stadt, viertgrößte Stadt Mexikos, aber ja, da hast du Schwierigkeiten normalerweise. Wann war das, welches Jahr?
2009, glaube. Nee, oder 2010. Ich glaube 2010. Frühjahr 2010.
Ah, okay, ich war 2015 dort. Okay, das ist schon dann deutlich danach gewesen. Da haben sie, das ist ja oft so, dass sie dann aus diesen ITU-Rennen dann irgendwelche anderen Rennen bauen. Ja. Okay.
Ja, da war es bei mir, glaube ich, noch krasser. Da 5 Jahre vorher, da war es aber noch gefährlicher.
Ja, absolut. Das war definitiv. Da hat man noch so die Inschriften gesehen von damals. 2009 World Cup. So, nee, Quatsch. Also macht man seine Erfahrung.
Was ist mit Alcatraz?
Ja, stimmt.
So als starker Schwimmer und so?
Ja, wobei, du schwimmst ja quasi
so im Meer und mit Wellen.
Springst von der Fähre, ja. Das war aber irgendwie, früher war das ganz komisch. Es ging ja nur auf Einladung oder auf Qualifikation. Für die Deutschen oder für Europäer war das immer so ein bisschen undurchsichtig. Also früher gab es ja, glaube ich, beim Triathlon Gerard Mehr Quali-Plätze für Profis. Mittlerweile musst du dich, glaube ich, schriftlich bewerben.
Oh Gott, so.
Ganz seltsam. Ja. Aber nee, klar, ist natürlich interessant. Es gab ja früher mal in den USA so eine ganz, ganz hochdotierte Non-Drafting-Kurzdistanz-Serie, diese Lifetime-Fitness-Serie.
Ja, stimmt.
Gab es ja dann ja. mal. Naja, da haben so auch so ITU-Athleten damals wie Greg Bennett und so die Dinger auch gewonnen. Und da gab es, glaube ich, das erste Mal irgendwie $1 Million zu gewinnen, glaube ich, wenn ich richtig bin. Auf jeden Fall ist super viel Geld, wenn du die Serie gewinnst. Und da war Alcatraz, glaube ich, auch ab und zu dabei, aber auf alle Fälle L.A., New York, Triathlon. Also die haben dann in den Großstädten die Dinger veranstaltet. Und das ging dann doch relativ lang. Also das, also davon habe ich vielleicht ganz am Anfang mal geträumt, aber das war einfach zu weit weg. Da musst du irgendwie hinfliegen, da brauchst du die Kohle
dafür. Die Kohle auch, deswegen. Ne? Das ist ja auch immer verbunden mit.
Das gibt's oder gar nicht mehr so richtig, ne? Also auch gerade so diese Lifetime-Fitness-Serie und vor allem jetzt auch vielleicht Kurzdistanzler, die halt auch auf diesen Rennen so wirklich starten, um da nochmal so Preisgeld zu gewinnen. Das ist halt heute Super League mehr.
Super League, ja.
Was da so eingesprungen ist. Ja.
Nee, genau, gibt's eigentlich nicht mehr. Deswegen sind die Formate jetzt einfach komplett anders oder die Alternativen einfach komplett anders wie damals. Mhm. Aber ja, früher gab's ja bei uns in der Bundesliga immer die ganzen Legionäre, die dann im Endeffekt aus Australien kamen und dann neben den ganzen Rennen halt ihre Pflichteinsätze gemacht haben oder Show laufen, je nachdem, wie auch immer. Also Witten war ja zum Beispiel auch so ein Legionärshaufen.
Aber Witten wurde ja damals auch mal so ein bisschen verkauft, als Witten waren ja noch die Guten. Und das Prosi-Team Schramberg war ja immer, also erst so ein bisschen so, naja, die Legionärsgruppe. Und dann kam natürlich eher Team Buschütten. Und das wurde ja dann mal als die
Da warst du auch Part.
Da war ich auch Legionär, so. Ja. und hab
mich du warst in allen verkauft. Top-Teams, gell, wenn man es mal genau nimmt. Hm? Du warst ja eigentlich in allen Top-Teams, oder?
Also nee, ich war Witten eigentlich, nein, ich war nur in Potsdam und dann in beim EO-Team Buschütten. Ich habe natürlich mit Witten Gespräche geführt, aber habe mich dann gegen Witten entschieden und natürlich dort mehrere Herzen gebrochen. Okay. Aber Money, es tut mir leid.
ja, was du jung brauchst, ist das Geld, ja, verstehe schon, das ist echt interessant.
Aber es ist schon lustig, ne, wenn man so überlegt, also ich hatte jetzt gerade so zwei Gedanken, also irgendwie auch so die Entwicklung, die man jetzt meint, du hast gesagt, so dann 2004 auch so die ersten Einsätze, was das für eine Zeit ist und was sich da auch entwickelt hat. Also gerade du sagst so, diese Rennen, gerade so was stimmt, so wie Wildflower, Alcatraz und so, das hat fast schon so ein bisschen Bedeutung verloren, dafür sind diese ganzen Franchises jetzt einfach gestiegen, ne? Also es kommt auch nicht einfach so. Es kommt dann auf einmal so PTO und bietet halt dann auch so mehrere neue Rennen an und es ist irgendwie so was ganz Neues. Bundesliga hat sich ja irgendwo auch verändert. Es ist halt, ne, damals war es ja auch schon noch teilweise oft über die olympische Distanz, was ja heute auch kaum noch denkbar wäre.
Das war nur olympische Distanz. Außer Gladbeck gab es nur Olympic Distance Rennen. Deswegen waren natürlich auch die Altersdurchschnitte höher wie jetzt.
Ja.
Wenn du Sprintdistanzen hast und dann ist die ganzen jungen, richtig schnellen Leute am Start, ist was ganz anderes.
Ja. Kann mich nur noch erinnern. Das war noch so richtig so, das war noch mal krass. So sagen, erste Bundesliga starten, olympische Distanz und dennoch, diese Leistungsdichte und so, das hat man nicht so schnell gemacht.
Ja, man konnte auch nicht vor 19 auf der olympischen Distanz starten. Also selbst wenn du fit genug gewesen wärst, aber es war gar nicht erlaubt vom Regelwerk.
Ja. Also, ja, es war. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn, oder ab wann bist du denn eigentlich Langdistanz gestartet?
2009.
Was ist denn so die größte Veränderung gewesen, die du in den ganzen Jahren mitgenommen hast?
Bei der Langdistanz?
Sagen wir mal, du kannst auch gerne Kurzdistanz sagen, aber ich würde sagen, da hast du jetzt wahrscheinlich, also ja.
Ja, ich bin ja auf der Kurzdistanz in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gestartet. Also deswegen, zumindest diese ITU-Bundesliga-Formate, deswegen.
Bist du eigentlich Weltcup gestartet?
Kann ich nur auf der Langdistanz sprechen.
Bist du eigentlich mal Weltcup gestartet? ITU-Weltcup oder?
Nee, aber ETU-Cups.
ETU-Cups, ja.
Für mehr hat's nicht gelangt, das war. Nee, aber, auf der Langdistanz hat sich das drastisch geändert, weil wir hatten jetzt das Rennen in Florida, letzte Woche. Und Florida bin ich auch. Das war einer meiner allerersten Rennen. Das war auch 2009, meine ich. Und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das, ich meine, dass die Jungs und Mädels vorne waren jetzt auch nicht langsam, nur die Renndynamik sind halt einfach anders. Früher konntest du, also früher gab es natürlich nicht so viele wirklich schnelle Schwimmer und bist oftmals dein eigenes Rennen gefahren. Jetzt gibt's diese Situation nur noch ganz selten, dass einer vorne wegschwimmt. Du hast halt diese Gruppendynamik und das hattest du halt damals einfach nicht, muss man einfach sagen. Und wenn du die Zeiten dir anschaust, wenn die Strecken Es waren jetzt schon irgendwie relativ ähnlich und Florida war schon immer schnell, aber dass jetzt so viele so schnell fahren und die Strecken waren auch wieder exakt, also die Athleten sind jetzt auch natürlich irgendwo fitter, muss man auch sagen, aber diese ganze Renndynamik macht den größten Teil von diesen schnellen Zeiten aus und das hattest du früher nicht so derbe.
Aber nochmal gerade wegen Florida wollten wir eh nochmal kurz so anschneiden.
Ja.
Ich meine, der Gustav Iden hat eine 7,42 gemacht, ne? Also, was
Ja.
ja echt schnell ist. Aber wenn du die Split dir anschaust, ist er 58 Minuten geschwommen. Ich habe das Schwimmen
Ja,
leider gar
gut.
nicht auch verfolgt. Naja, gut, aber das ist ja jetzt
Ja.
schon. Überleg mal, in Mallorca haben wir ja gerade gehabt, ist Flo 46 Minuten gehabt. Und Gustav Iden schwimmt 58 Minuten. Und
Ja,
die
gut, was
schnellste
hat.
Schwimmzeit war der, dieser Robert Kallin, der Schwede, mit 57,59.
Ja, aber da hast du die Antwort ja schon. Also entweder
Ja, aber das ist doch schon sehr
da
langsam. Und
muss
der
ich mir jetzt
Gustav ist
auch
jetzt auch
lang
kein.
gegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt zu lang war oder es wurde ja auch, glaube ich, gesagt, dass es extrem wellig war, oder? Dass teilweise.
Ja, also Florida ist speziell, genau. Also Florida ist
Waren
wirklich
keine
immer
guten
langsam,
Bedingungen,
weil
auf jeden Fall.
du hast ja
Aber.
immer krasse Wellen. Du hast immer krasse Wellen. Du schwimmst nicht flach. Also das ist halt vom Schwimmen deutlich, deutlich anspruchsvoller. Mallorca, der wird ja im Australian Exit, ist ja inkludiert in deinen 3,8 Kilometern. Das heißt, du hast da mal 200 Meter Rennen
Okay.
plus flaches Schwimmen. Also das ist kein Vergleich mit
Aber
Florida. Deswegen waren die auch
weil
deutlich langsamer.
58 ist ja jetzt echt lame, ne?
Ja,
Also,
aber also das
ja.
finde ich jetzt klar, aber dann weißt du halt, dass ja irgendwas mit der Strecke ist. Also entweder zu lang oder super
Ja.
schwierige Bedingungen.
Weil.
Es wäre ja jetzt komisch gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, der schnellste Schwimmer war 47, also ungefähr im Dunstkreis wie
Ja,
Mallorca.
nee. Es
Aber
waren
es
ja
war es
alle
ja nicht. Die waren
langsam.
sind ja alle, es
Ja.
ist halt nur einfach eine 10 Minuten langsamere
Ja,
Strecke.
aber weil überleg mal, wenn jetzt das Schwimmen, sagen wir mal, so um die ja, 50 Minuten gewesen wäre oder 10 Minuten schneller, dann hätte der schon eine 7,32, ne?
Ja.
Also ich finde das
Genau.
halt schon
Und
ziemlich
ich
krass.
Es
So.
wäre das nicht so ein Rekord? Nee, was ist ein Rekord? Nee.
Ich weiß nicht, was da offiziell. Was war rot? Frodo letztendlich. Oder
Ja,
zählt das andere.
das war, glaube ich, 7,38 beim Frodeno. In Rot, meine ich.
Wobei es ja auch,
Also das
das
ist schon
wäre ja
die
jetzt auch
Zeit.
nicht Ironman. Egal, aber das wäre auf jeden Fall schon, muss
Ja.
man sagen, ein ziemlich rekordträchtiges Rennen gewesen, was
Und
das angeht, ja.
irgendwas war auch zu lang in Florida. Ich glaube, entweder die Rad- oder die Laufstrecke war zu lang. Irgendwo im Interview habe ich gelesen, dass der hätte locker 37 gemacht normalerweise. Ich glaube, das war in einem Sanders
Video.
Video, in dem aktuellen, wo er das erwähnt hatte. Ja, also mega schnell. Also die sind auch sauschnell Rad gefahren vorne.
Ja.
Also das war richtig flott, klar. Auch mit einem guten Pacing und ist aber trotzdem eine ganz andere Situation wie vor, wie gesagt, auch 2009, 2010, wo du halt, wenn du dein Rennen für dich machst, keine Ahnung, ich bin in Regensburg schon gestartet mit dem Fares und so, das war damals zu seinen Top-Zeiten und mit Andy Böcherer und so, da schwimmst du vorne raus, bist dann irgendwie zu zweit, zu dritt und dann wird gefahren, bis alle auseinanderfliegen und da kommt jeder vereinzelt ins Ziel sozusagen rein. Aber sowas gibt's heutzutage nicht mehr. Also die Leistungsdichte ist einfach höher.
Ja.
Also die Spitzenleistungen sind vielleicht nicht unbedingt viel besser, sicherlich ein bisschen, aber die Masse ist an guten Athleten ist deutlich höher und dadurch gibt es halt diese Renndynamik.
Und ich finde, du hast halt inzwischen auch, also gerade so ein Rookie wie Gustav ihn zeigtest, du hast inzwischen so viel Erfahrung und Daten. Also ich sag mal, dass der Gustav ihn jetzt ein richtig gutes Rennen machen wird und kann, das, ich sag's mal, in Anführungszeichen, war ja fast wie klar, ne? Und immer mehr Rookies legen auch einen richtig guten ersten Ironman einfach hin. So, werden richtig gut rangecoacht, haben super viele Werte, an denen sie sich orientieren können. Ich weiß nicht, ob du dich an deinen ersten Profi-Ironman so
Ja,
erinnern kannst oder generell, wie
ja.
so damals die Dynamik war. Ich glaube, dass jemand so neu
Du hast
einschlägt,
es.
das ist auch schon mehr geworden einfach.
Ja, klar, aber das ist ein gutes Stichwort. Du hast halt einfach mehr Werte, an denen du dich entlanghangeln kannst im Training, im Vorfeld, was Ernährung vor allen Dingen angeht. Also oftmals war es Training zwar, früher war es ja auch schon irgendwo zielführend, jetzt bist du natürlich genau in deiner Trainingssteuerung, aber ich glaube, der Riesenunterschied ist jetzt einfach, dass du von deinem Substratverbrauch und also einfach stoffwechseltechnisch deutlich mehr an Erfahrung und Informationen hast und dahingehend auch das Training aussteuerst. Also du terminierst ja auch deine Ernährung danach und früher war dir das eigentlich egal, da hast du gegessen, was du wolltest im Trainingsprozess und mittlerweile passt du auch dein Training an und das ist das ist halt auch der Fortschritt. Das ja, ganz klar.
Guck mal, wenn du jetzt so schaust, jeder Profi rennt ja eigentlich mit einem Super Sapiens-Ding da rum oder mit Glukose oder sowas. Also du bist ja, ja minütlich direkt informiert, wann du eigentlich was nehmen müsstest oder wie du halt gerade so drauf bist. Mhm. Wobei ich aber auch eben nochmal auch sagen wollte, gerade so der erste Ironman ist ja oft auch der beste.
Also, meistens noch ganz
oder
gut, ja.
Ganz gut. Also das Reproduzieren ist, glaube ich, dann das Schwierigere. Und auch nochmal zu Gustav, also der war ja, ursprünglich war ja Ironman California gedacht, genau. Der ja dann ganz an dem Rennmorgen dann noch abgesagt wurde. Und er war ja ein paar Tage davor noch krank. Also er hat sich ja dann doch noch irgendwie so einen Schnupfen eingefangen und wollte ja jetzt letztendlich dann den Ironman gemacht haben, um ihn mal gemacht zu haben und nicht mehr und nicht weniger. Und hat ja selbst auch so ein bisschen gesagt, hey, ich habe jetzt hier nicht mit irgendwelchen Zeiten spekuliert oder auf irgendwelche Bestzeiten geschielt, sondern einfach mal durchmachen und dann kommt sowas raus.
Also, ja, aber
das ist halt schon ultra klasse, ne?
Das ist ja richtig, aber das ist halt das, was ich meine. Er hangelt sich an den Zeiten, die er machen kann, an denen hangelt er sich entlang. Mhm. Und das sind halt Zeiten, das sind halt, wenn du im Training trainierst, sind das halt, ist es quasi so Übergangstraining. Und es ist ja nicht, dass du sagst, okay, es ist schon ein Unterschied, ob du einen Marathon einfach nur so läufst, also einen reinen Marathon, oder ob du ihn richtig hart läufst, so. Aber beim Ironman ist es ja schon nochmal, also wenn du dich halt ziemlich konsequent auch an deine Werte hältst, dann kommt schon noch der Hammer. Und er war dann auch ganz schön fertig, aber du kannst halt echt lange.
Und er kam, also er hat ja davon gesprochen, ne?
Ja.
Also der war ja froh, dass das Lionel auch so eine schlechte Phase dann ab Kilometer 20 oder sowas hatte. Weil ansonsten auf dem Battle hätte er sich nicht mehr irgendwie groß auf den letzten 10 einlassen können.
Ja, aber ich habe die Zeiten gesehen, die Splits. Also der ist dann wirklich eingegangen, weil er dann nur noch ein Viererschnitt gelaufen ist, anstatt 3,30 wie die ersten 18 Kilometer. Das ist halt schon,
ja, ist schon krass.
Und da war ja Sanders noch mit dabei irgendwie, ne? Also das war schon krass schnelles Laufen. Also Hammer. Ja.
Genauso wie heute, Javi Gomez.
Ach so.
Ist heute einen Halbmarathon gelaufen, aber nur um so einen alten Rekord, der 50 Jahre, irgendein spanischer Rekord bestand da, und er hat so einen gepaced und wollte einfach für sich einen gut gepaceden, schnelleren Lauf machen und ist halt einen Halbmarathon in irgendwas 1,08 hoch gelaufen. Also das sind jetzt ja keine krassen Zahlen, also 68 Minuten, ist jetzt nichts Krasses, ist jetzt nichts Besonderes so im Laufen, ne?
Ja.
Aber das läuft da halt, also um mit so einem anderen Typ so zu pacen, halt mal so, ne?
Ja.
Das kann auch nicht jeder. Also.
Ja, klar. Der für den ist es wahrscheinlich da.
Ein schönes Training.
Schöner Tempolauf. Ja, genau. Aber klar, so Konsorten, so absolute Weltklasse-Läufer im Triathlon auch. Ja, die hauen das immer raus. Ich denke mal, wenn der da mal richtig Gas geben würde, dann steht wahrscheinlich irgendwie eine 65 oder was oder so. Oder
weißt du, ja, das bestimmt schon, ja, sicherlich, ja. 64 kann ich mir gut vorstellen.
65, ja. Ja, schon. Weiß ich, der Schmatzel ist doch da. Also Steffen Just ist doch auch mal richtig schnell Halbmarathon gelaufen. Auch deutlich unter 1,10 irgendwann mal vor. Da war er aber noch aktiv als Triathlet, meine ich.
Ja, also, aber, ja, sicher, also, aber gut. Haben ja einige auch, er hat auch richtig schnell einen Marathon-Einsatz gehabt mal.
Ich hätte jetzt auch eher an seinen Marathon gedacht,
ja. War das nicht irgendwie so 2018 oder so?
Unter 2,20, glaube ich.
Ja, also schon unter, ja, aber weiß jetzt aus dem Stand jetzt nicht, was genau.
Back in the days.
Was die Zahlen da waren. Gut.
Da kann ich mir mit 2,30er Zeit lassen, ja, sehr gut.
Ja, das wird schwierig, aber da war er ja wirklich auch voll in Saft eigentlich und hat ja auch Bock gehabt und hat eigentlich auch das schon relativ gut eigentlich nur vorbereitet. Um jetzt mal so unsere einstündige Nostalgierunde, Frühjahrzeiten genau. Und so Geschwafel, vielleicht noch eine abschließende Frage. Was wirst du aus deiner Profizeit am meisten vermissen und was wirst du gar nicht vermissen?
Oh, das ist ganz einfach. Also ich glaube, das vermissen werde ich definitiv dieses Race-Feeling und das Reisen. Also wirklich das im Wettkampf sein, das ist schon geil. Und das Reisen wahrscheinlich zu den Rennen auch. Was ich gar nicht vermisse, ist auf alle Fälle der Wettkampfstress vorab. Direkt die Stunde vorm Start. Kann ich wirklich drauf verzichten. Ja, aber das ist wahrscheinlich bei jedem so, vermutlich.
Ja, die Stunde davor ging immer fast schon. Da hat man fast immer schon wieder zu tun gehabt mit Einchecken und so und hat was zu tun. Oh, die... davor am Hotel davor. Oder so, oh, wenn du so Start hattest, irgendwie so 16 Uhr oder so etwas oder so 15 Uhr und du hattest irgendwie noch so den halben Tag Zeit und dann, oh, das war echt schrecklich und dann musst du frühstücken und dann wirkst du es eigentlich fast wieder hoch und dann musst du noch überdenken, oh, Mittagessen und so 40 Stunden vor, ja, das vermisst man überhaupt nicht. Da hast du recht.
Gut. Nee, deswegen, ja.
Dann nochmal weiteres Kapitel, nochmal kurz ein Wrap-up. Yes. Was sonst noch gelaufen ist, genau, Ironman Florida haben wir jetzt so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen.
Und dann war noch Kurzdistanz, Abu Dhabi.
Genau, Abu Dhabi. Genau. Letztendlich kann man ja sagen, so das zweite Rennen der Saison 2022. Was irgendwie crazy ist, also Hamburg war ja das erste Rennen. Und ja, lass uns einfach mal mit den Frauen direkt anfangen, weil irgendwie muss man halt sagen, keine Ahnung, es ist oder wir schauen eigentlich die Frauenrennen gerade so am liebsten, einfach weil da auch gerade ziemlich krasse Charaktere einfach unterwegs sind.
Weil da einfach krasse Brits mitmachen.
Krasse Brits machen mit und die nehmen einfach alles mal ziemlich krass auseinander. Waren auch super gespannt, das war auch das erste WTCS-Rennen für Lucy Charles Barkley. Wie sie sich dort schlägt, also dass sie das Potenzial hat, gut sich dort zu schlagen, war ja ganz klar. Und ja, also war ein geiles Rennen anzuschauen. War vielleicht eine kleine Überraschung, dass sie nicht als Erste aus dem Wasser gekommen ist, aber ich glaube, das ging ganz schön böse ab im Wasser, also auch so zweikampftechnisch. Da hat sich auch Taylor Spivey so ein bisschen beschwert, die ja auch in der Verfolgergruppe gelandet ist. Aber ansonsten halt die üblichen Verdächtigen natürlich direkt vorne, also Code World zusammen mit Jessica Learmonth,
Flora Duffy.
Genau, Flora Duffy, Georgia Taylor Brown. Und dann war so ein bisschen, die waren, haben sich gleich auch gefunden auf dem Rad. Und das ist halt einfach so geil, direkt Pressure gemacht. Und dann hing halt Lucy Charles Barkley so ein bisschen hinten dran. War eigentlich dran. Dann hast du mir halt, okay, sie hat immer so ein bisschen die Problematik, dass sie an den Kurven etwas verliert. Und immer so kurz vorm Abreißen war. Und dann war halt immer so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so anderthalb Runden die Frage, kommt sie ran oder kommt sie nicht ran? Ich hätte gedacht, sie würde es schaffen, dass sich das immer so ein bisschen einpendelt. Du hast ja auch so ein bisschen selbst im Rennen so diesen Lerneffekt, wenn du die Runde öfters fährst. Und dann kam halt Taylor Nipp. So, die hat ja jetzt dieses Jahr schon so ein paar Mal echt so ein paar Dinge abgefeuert auf dem Rad.
Spätestens nach dem PTO.
Spätestens dort ist sie ja eigentlich auch für viele ein Begriff. Ja. Und alleine rangesprungen an die Gruppe.
Und dann nur nach vorne gefahren.
Und dann durchgezogen und dem ist letztendlich auch Lucy zum Opfer gefallen und ja.
Aber wie cool, wenn man mal, weil du eben auch noch so gefragt hast, Horst, so die Entwicklung, was hat sich so getan oder was, wenn man mal so die WTCS-Rennen, ja, allein mal so vor 5 Jahren und jetzt schaut, ne? Hat sich halt gerade über das Radfahren so viel verändert. Also manchmal hat man ja dann schon, muss ich ja ehrlich gestehen, geguckt, wann ist das Radfahren vorbei bei den Frauen. Und jetzt ist es mit, also das Spannendste zum Teil. Also es ist echt so interessant und es ist, wird richtig hart Rad gefahren. Und ich meine, wenn man Lucy Charles Barkley, klar, eigentlich hätte sie jetzt auch mal eine Saisonpause nehmen können und da gar nicht mehr starten, ne? Aber wenn man so überlegt, ich meine, sie ist die amtierende 73-Weltmeisterin und sie hat halt schon auch Druck auf dem Pedal. Klar, es ist so ein Kurzdistanz-Sprintrennen nochmal was ganz anderes als ein 73-Rennen, aber dass man die auch abhängt so. Also du hast ja auch gedacht, Gregor, oh, die kann vielleicht doch dann dranbleiben. Also weil sie ist ja super stark. Aber da vorne sind halt echt sowohl technisch als aber auch athletisch, also sportlich, so richtig starke Frauen und die sich halt auch nicht scheuen, die keinen Schiss haben. Taylor Nipp, der ist es, da denkst du so, oh komm, geh mal durch die Führung durch, aber lass die anderen auch mal. Aber die haben überhaupt keinen Schiss davor, dann hochzugehen. So, die legen alles so rein. Ich finde, es macht Spaß zuzuschauen.
Ja, aber das ist, wie ich meinte, es sind halt auch gerade krasse Charaktere dort einfach am Start. Weil, also spätestens, also so, Lucy hat dann natürlich gelitten, weil sie halt vorher schon so angenockt war und dann kam halt Taylor Nipp, aber die Gruppe dahinter, die ist dann zwar bis zur Wechselzone auf Lucy aufgefahren, sag ich jetzt mal, aber an sich, da war kein Pressure. Da waren halt die ganzen Läuferinnen drin, sag ich jetzt mal, Beth Potter, Bourgrand, wen war da noch? Also zwei wie alle. Aber da muss man sagen, das sah deutlich gemütlicher aus. Also die haben sich auch noch nicht so ein bisschen neutralisiert.
Gemütlich würde ich jetzt aber auch nicht sagen.
Naja, im Gegensatz zu den vier da vorne würde ich schon sagen. Ich würde sagen, ja, das war vorne von den vier und fünf eine krasse Charakterleistung. muss man einfach so sagen. Und hinten wurde halt natürlich nicht dementsprechend nachgeführt. Und das ist halt schon auch irgendwie, du hast, finde ich, diese Konstellation von diesen Frauen, die da gerade Terror machen und den Renngeschehen da voll gut tun, so. Mhm. Ganz klar. Mhm. Genau.
Ja, und aber am Ende hat dann die Olympiasiegerin da doch nochmal gezeigt und Weltmeisterin, wer die Chefin ist.
Dafür untouchable.
Mhm. Ja, die, also, und sie hat auch davor schon so gesagt, sie weiß auch gar nicht, was jetzt so, was das mit dem Rennen so gibt, weil sie hatte jetzt auch natürlich so die krassesten zwei, wie lange ist es im Olympia her? 2 Monate, 3 Monate ihres Lebens. Also die kommt ja auch nur von Pressetermin zu Pressetermin und irgendwelche Sponsorengeschichten und so weiter.
Ja, das ist krass. Ja,
dass man da dann auch nochmal so einen quasi Saisonabschluss, wobei es ja, wie gesagt, das zweite Rennen der 22er-Serie ist. Und dann auch interessant, Georgia Taylor-Brown, die schon jetzt auch in der Super League in Interviews immer wieder erwähnt hat, dass sie mental Probleme hat, gerade sich auf so ein Rennen einzulassen und sich halt auch wirklich auszubelassen und zu quälen und da halt so all in zu gehen, wie wir es halt jetzt am Anfang eigentlich hatten. Und die ist ja mit der Prämisse dahin, okay, ich mache das jetzt, weil es für 22 zählt, ich fliege da halt nochmal hin und guck mal, so Top 10 wäre geil. und dann sagt sie, ich überrasche mich selbst, ich kann es selbst kaum fassen und wird dann halt Zweite, ne?
Das haben halt echt viele gemacht, ne? Also viele war so dieses Ding, eigentlich, ich meine, die Saison ist ja auch ewig, ne? Also wie lang die jetzt schon ist, so und
Ja, aber trotzdem, also ich finde,
Laura Lindemann war im Urlaub, also richtig im Urlaub, noch davor quasi, also zwischen Hamburg und Abu Dhabi und und ich glaube, für viele war es halt schwierig. Die hätten am liebsten sich auf die nächste Saison vorbereitet, aber ja, das Rennen war halt schon noch wichtig. Punkte. Das ist halt schon wichtige Punkte für das nächste Jahr. Und mussten halt viele ran.
Ja, ich finde es aber interessant, dass jetzt nochmal auf die Flora Duffy zu kommen. Die ist ja Baujahr 87, 88, mit Abstand 87, einer der Ältesten. Ich glaube, das sind nur ein oder zwei, die älter sind. Und dann noch so dominant und dann noch so schnell im Laufen. Und ich habe mich eigentlich gewundert, aber das wisst ihr vielleicht besser als ich. Ich dachte, so eine Beth Potter, dass die auf der Sprintdistanz im Laufen alles nochmal distanziert. Oder ist sie im Triathlon auf der Sprintdistanz im Laufen nicht so krass schnell im Laufen wie im Reinlaufen?
Da hatten wir davor auch drüber diskutiert, aber die hatte ja die letzten 2 oder 3 Weltcups noch mitgenommen im Vorfeld von Abu Dhabi, was auch extrem mit viel Reisestress so verbunden war. Und waren 2 Weltcups, oder,
Gregor? Ja, genau. Also es war für sie das dritte Rennen am dritten Wochenende hintereinander auf 2 Kontinenten.
Ja, und da war halt dann so die Frage, okay, entweder ist sie halt gerade noch so drin, dass sie da wirklich auch, wie du sagst, lauftechnisch richtig einen raushaut, oder ist halt jetzt langsam auch so, der schlägt der Reisestress und die Ermüdung dann doch so ein bisschen zu. Und zwar eigentlich so, ich würde sagen, so gemischt, ne? Ja. Also es war ja jetzt kein schlechtes Ergebnis.
Ja. Plus, dass ich, also es gibt ja auch immer so Athleten, die sind halt clean beim Laufen, einfach schneller als im Triathlon. Und eine Flora Duffy ist halt auch einfach, also im Triathlon laufen, einfach mega schnell. Das hat man ja auch immer so, diese Athleten, die halt quasi dann, zu ihrer Reihenzeit dann einfach nochmal extrem weniger verlieren. Und so würde ich dann die Duffy auch einschätzen. Im Gegensatz vielleicht eher zu einer Beth Potter.
Wobei, die hat auch die dritte Laufzeit.
Ja, die, also immer noch Top-Laufzeit,
ja,
ne?
Ja, absolut. Ich hätte nur in meiner Vorstellung so die Idee, dass sie da nochmal deutlich schneller läuft als die zweitschnellste. Vor allem, weil sie mit ihren 5 Kilometer World Record oder was auch immer das jetzt war, das ist ja so schnell, da so eine gute Basis hat. Aber das ist halt auch Triathlon und kein reiner Lauf.
Ja, das ist klar. Genau. Männer, also kurzes Wort zu den Frauen. Also wie hat Frauen, beste Frau Lisa Tertsch. Für Laura Lindemann, das ist eigentlich auch fast eine gute Überleitung zu den Männern. Für Laura Lindemann und auch für Tim Hellweg ging es ja vielleicht so ein bisschen darum, Abu Dhabi zu machen und ihre Spitzenposition, sag ich mal. Also die haben ja beide Hamburg gewonnen und waren ja damit WM-Führende, muss man also damit sagen. Diese Position zu verteidigen über den Winter. Und das wäre ja durchaus möglich gewesen, denn gerade viele starke Athletinnen haben ja Hamburg nicht gemacht, bringt nur ein Rennen rein. Und wenn quasi Tim und Laura zwei Rennen reingebracht hätten, das hätte auch, das hätte jetzt nicht irgendwie ein Podium oder ein Sieg sein müssen, sondern auch einfach ein solides Rennen, dann wäre das durchaus realistisch gewesen, dass sie quasi diese erste Position verteidigen. Und das wäre ja auch, wär auch nochmal cool gewesen, wenn wenn es einfach geklappt hätte und du gehst quasi so als World Number One einfach in den Winter und hast nochmal so diesen extra Kick in der Vorbereitung. Aber wie gesagt, Laura hat da leider auch einen gebrauchten Tag erwischt in der dritten Radgruppe, in die zweite Wechselzone, und Laufen war dann auch okay. Ich muss mal gerade gucken, auf Platz 29 rein und ist jetzt auf Platz 2 im Ranking. Und genauso ging es Tim, also nicht, ehrlich gesagt, nicht genauso ging es Tim Hellweg. Tim hat ein solides Rennen gezeigt. Der hat sich auch in der Spitzengruppe manifestiert, oder? Der war erste Gruppe dabei. Doch, die sind wieder zusammengefahren und war dann erste Gruppe dabei. Auf einen super soliden 12. Platz eingelaufen. Allerdings Antonio Serracion auf Platz 5 hat dann auch zwei Rennen eingebracht und er ist jetzt die Number One. Auch Tim geht als Nummer 2 in den Winter. Hat die Mission nicht ganz funktioniert, aber trotzdem. Also,
ja, geh mal mit 2 in den Winter, ne?
Das ist trotzdem immer noch eine Ansage, auch Platz 12. Also Hamburg stand ja immer so ein bisschen unter diesem Stern, naja, okay, da hat aber die Top 20 mal mindestens gefehlt. Das war jetzt in Abu Dhabi nicht mehr der Fall. Insofern ist der 12. Platz da auf jeden Fall ja,
mega gute
Leistung. Mega gut hervorzuheben. Lasse Priester auf Platz 19 in Top 20 auf jeden Fall auch. Genau.
Und Jonas Schomburg können wir ja gerade nochmal abrunden auf 23. Da hat man einfach gemerkt, der braucht jetzt auch mal, selbst im Jonas Schomburg
braucht irgendwann auch mal eine Pause. Setzt.
Absolut. Was ein Rennkalender. Von dem kriegt man auch nie so viel mit, was er so im Training treibt oder wie er das organisiert, oder?
Ja.
Wenn er so viele Rennen macht und so viele Reiserei.
Das, genau, auch da er außerhalb der DTU-Mannschaft quasi sich ja auch bewegt.
Mal sehen, ob sich das in Zukunft ändert. Ich habe gehört, er würde jetzt wieder vielleicht mehr in Deutschland trainieren.
Ach ja.
Können wir mal beim nächsten Mal vielleicht nochmal aufgreifen.
Klären,
um da nicht zu viel zu sagen. Ja, aber schönes Ergebnis für Jelle Gehns. Da haben wir uns dann doch, war dann, das ist wie so ein bisschen zumindest ausgleichende Gerechtigkeit für eine blöde Saison, kann man das so sagen? Also, weil gerade bei Olympia, also sein...
Jelle Gehns durfte ja nicht anreisen zum Einzelrennen, weil er mit Covid-19 positiv getestet wurde. Und das heißt, er musste noch in Quarantäne ausharren und hat es nicht pünktlich zum Einzelrennen geschafft. Und er war ja wirklich auch einer der Medaillenkandidaten, muss man ja so sagen. Also ein riesiger Bummer, kann man sich kaum vorstellen. Ist dann zum Mixed Relay pünktlich gekommen. Ich weiß gar nicht, was die Niederländer waren. Vier?
Ich glaube vier.
Vier, ne? Ja. Nee, die Niederländer, die Niederländer, aber er ist ja Belgier.
Fünf, oder? Nee.
Ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, bevor wir jetzt lang rumraten, aber auf jeden Fall durfte das Rennen machen. Umso schöner, dass er jetzt quasi diese Saison so beenden konnte, beziehungsweise die Saison 22 so anfangen konnte. Ein bisschen weird. Genau, Vincent Lewis an 2, Ben Spijak, auch immer ein Talent, was man immer öfter hört.
Ja.
An 3.
Der auch, aber auch schon sehr lang dabei ist. Also das ist jetzt kein Unbekannter, ne?
Das stimmt auch wieder, ja.
Also der ist schon, also ich finde so, das ist eigentlich für mich so mit der bekannteste Ungar, der da immer dabei ist. Schön, dass der auch ein Podium jetzt stehen hat. Dann haben wir wieder Tyler Mislarczuk gesehen, der nach seiner Achillessehnenverletzung, die er auch von den Olympischen Spielen davongetragen hatte, wo wir ihn ja doch auch höher eingeschätzt hatten, der ist jetzt, hat sich zurückgemeldet mit einem 6. Rang. Dann hatten wir ja genau Tim Hellweg hatten wir, Lasse Priester hatten wir und Jonas Schomburg.
Genau. Schließen wir das Thema ab mit einem letzten Satz. Wie gesagt, wer es noch nicht tut, folgt Tree Stats auf Instagram. die Seite, die ja von
Sophia Salla
der Mensch wird, also für die extra Stats. Nämlich vor dem Rennen kam nochmal die Information, Hayden Wild an 8. Hayden Wild ist der einzige Olympiamedaillengewinner, der noch kein WTCS-Sieg hat.
Medaille, oder?
Und Medaille sogar, ne?
Ich glaube, Podium.
Check das nochmal auf den Instagram-Kanal.
Oder hat der kein Podium? Oh, jetzt wird's gerade peinlich. Jetzt haben wir uns...
Also, liebe Zuhörer, ihr müsst es euch vorstellen, Gregor holt sein Handy raus, Eva holt ihr Handy raus, beide googeln jetzt die Ergebnisse und ich sitze hier so da, wie bestellt und nicht abgeholt.
Warte einfach, wir haben es gleich.
Ja... Bin ich mal gespannt.
Oh, oder war das eine Story und...
Das war eine Story, aber sie hat es auch mal länger, wir müssen länger suchen.
Ja, es ist jetzt ja auch mega entscheidend. Also, wer die ohne diese Informationen...
Athletes with an individual Olympic medal and... Ah, das ist wirklich Medaille. Also, er hat noch keine WTCS-Medaille.
Ja. Ja. Krass, ey. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
Ja.
Wahnsinn. Ja, dann wird's langsam mal Zeit.
Wird Zeit, aber dann wirklich dann erst nächstes Jahr.
Ja, genau.
Gut.
Ah, eine Frage hätte ich noch, ganz kurz. Vielleicht können wir die beantworten. Was ist nochmal mit Richard Murray? Ist der noch aktiv? Jetzt aktiv? Ja, oder wegen seinem Herzproblem? Ich habe nur gesehen, dass er in Abu Dhabi auch war, wegen seiner Frau. Mir war jetzt nur nicht klar, ob der nochmal gedenkt, irgendwie in das Wettkampfgeschehen einzusteigen. Wisst ihr da was? Inside-Informationen oder so?
Gute Frage, nächste Frage. Also ich finde, okay, das kann man so einfach gar nicht beantworten. Er hatte jetzt nochmal eine OP, wo die Platte von seiner Schlüsselbeinverletzung rausgenommen wurde. Aber ja, was jetzt genau mit ihm los ist, werden wir nach dem Winter sehen.
Ich glaube, muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist für ihn auch noch gar nicht so richtig klar, glaube. Also, ne, also... Wäre spannend in seinen, aber ich glaube, das hat er noch gar nicht so wirklich nach außen getragen. Wäre spannend in den Kopf zu schauen, wie viel hofft er noch, dass sich das quasi wieder einrenkt, sag ich jetzt mal, und es wieder zurückgeht, und wie viel investiert er in Gedanken daran auf eine Karriere nach dem Sport. Wenn ja, dann sitzt er auch wieder mit uns hier zusammen und dann kann er.
Ja, bleibt spannend.
Ja. Gut. Ich würde sagen, wir lassen das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns jetzt auch erstmal so ein bisschen in den Winter verabschieden, oder? Jetzt wird es ja eh langweilig.
Winterschlaf.
Ja, das ist ganz interessant, dass wir gehen in den Winterschlaf und ihr geht aber fleißig trainieren. Und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe. Warte, Matthias. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.